Easy Cheesy Digital. Digitale Snacks leicht verdaulich. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Easy Cheesy Digital Podcast. Ich freue mich sehr, heute Marco Moosbrucker und Marco Esposito begrüßen zu dürfen. Beide sind KI-Trainer und kennen sich mit vielen Belangen rund um das Thema KI hervorragend aus. Bitte stellt euch kurz einmal vor.
Ja, sehr gerne. Also ich bin der Marco, bin 30 und bin Trainer für generative KI.
Und ich bin auch Marco, 30 Jahre jung und auch Trainer für generative KI. Möchtest du ein bisschen mehr über dich erzählen, Marco?
Ja, okay. Na, also mein Name ist Marco Moosbrucker. Ich komme aus Dornbirn und bin jetzt inzwischen seit 2023 hauptberuflich Trainer für generative KI und auch die Implementierung von generativer KI gehört zu meiner Arbeit. Ganz kurz zu meinem Hintergrund, also ich habe davor für 6 Jahre bei einem Schweizer Entwicklungsstudio gearbeitet, wo wir für verschiedene Investoren unterschiedliche Digitalprojekte umgesetzt haben. Und die letzte Station war dann eben der Berührungspunkt mit generativer KI, wo wir dann ein Projekt gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut in Leipzig umgesetzt haben und an einer eigenen KI zur menschlichen Entscheidungsfindung gearbeitet haben. Dieses Projekt ist jetzt inzwischen in der Immobilienverwaltung gelandet und ich habe mich jetzt aufgrund der großen Nachfrage in meinem privaten Umfeld und auch im beruflichen Kontext dazu entschieden, eben hauptberuflich Workshops und Vorträge im Bereich generativer KI und Prozessautomatisierung zu geben.
Dann auch noch kurz zu mir. Mein Name ist Marco Esposito. Ich bin auch seit etwas mehr als 4 Jahren Trainer im Bereich der digitalen Transformation. Davor noch ein bisschen mehr im Social-Media-Bereich, aber eigentlich seit knapp drei Jahren im Bereich der generativen KI unterwegs. Ich mache gerade meinen Master fertig in digitaler Transformation. Das ist bei uns an der Uni das coole Wort für Wirtschaftsinformatik. Fehlt mir nur noch in Anführungszeichen die Masterarbeit. Habe in die letzten 4 Jahre oder die letzten 3 Jahre quer durch von Industrie bis KMUs, Startups, Vereine, in der Politik eigentlich quer durch vielen Leuten das tolle Thema der digitalen Transformation, speziell eben der generativen KI, näher bringen dürfen.
Wir haben natürlich auch ein Vorbereitungsgespräch geführt, wo wir uns diese vielen, vielen Themen mal ein bisschen angeschaut haben, die im Bereich AI relevant sind und haben gesagt, okay, wir werden das heute am European AI Hack ein bisschen aufhängen. Achtung, gleich zur Beruhigung, es wird keine Rechtsvorlesung werden, was wir hier machen, sondern es soll wirklich die Grundlage sein, die vielen Aspekte bezüglich der Nutzung von künstlicher Intelligenz in Unternehmen zu beleuchten. Was kommt euch da als erstes in den Sinn?
Ja, also der European AI Act ist jetzt seit Februar dieses Jahres in Kraft getreten. Er ist tatsächlich meiner Meinung nach in vielen Stellen sehr, sehr schwammig formuliert, muss man ehrlich gesagt sagen. Tatsächlich auch noch nicht wirklich in Vorarlberg angekommen, habe ich das Gefühl, wenn ich mit Unternehmern spreche, egal in welcher Größenordnung, da sind recht wenige bis jetzt darauf aufmerksam geworden, dass es eigentlich jetzt schon Pflichten gibt, die auf sie zugekommen sind.
Das kann ich 1:1 genauso ergänzen. Was mir als erstes in den Sinn kommt, ist speziell dieser Artikel 4, also diese KI-Kompetenzen. Ja, auch der Grund, wieso wir den KI-Führerschein ins Leben gerufen haben, um eben genau diese Kompetenzen bei den Mitarbeitenden dieser Unternehmen, wo wir genau eben diese Kompetenzen auch versuchen zu vermitteln.
Ja, voll. Also eigentlich war sogar der European AI Act der Anlass, dass Marco und ich uns wieder getroffen haben. Wir kennen uns, glaube ich, schon so knapp 15 Jahre, aber recht oberflächlich und nicht wirklich so, dass wir was miteinander zu tun hatten. Aber wir haben dann eben recht schnell gemerkt, dass wir ja eigentlich im gleichen Themenfeld unterwegs sind und uns dann dazu entschlossen, das Ganze einfach auch gemeinsam anzubieten, weil es für uns sehr viel Sinn macht, irgendwie meinen, ich sage jetzt mal, Ansatz aus der Praxis und seinen Ansatz aus der Theorie da ein bisschen miteinander zu kombinieren. Und ganz ähnlich wie die Fahrschule war halt auch unser Ziel dann, dass wir sagen, okay, wir möchten keine stumpfe Theorieeinheiten geben, wo die Mitarbeiter sich eh nichts merken und keine Lust drauf haben, sondern wir wollen eigentlich in unseren Schulungen auch den Praxisbezug mitbringen und jedem auch die Möglichkeit geben, direkt mit den Tools dann auch anschließend arbeiten zu können.
Wenn man jetzt da hört, AI Act und Regelwerk, wie muss man sich das bei Unternehmen vorstellen? Sind unterschiedliche Regelungen für unterschiedliche Unternehmensgrößen in Kraft oder geht es eigentlich quer über alle Unternehmensgrößen drüber?
Also der European AI Act bin ich jetzt zu wenig Jurist, aber betrifft eigentlich alle Unternehmen, also unabhängig von der Größe. Und eben eines der wichtigsten Punkte finde ich persönlich eben diese KI-Kompetenzen, die, wie der Marco schon erwähnt hat, sehr schwammig auch formuliert sind. Also was genau sind KI-Kompetenzen? Wie müssen diese Schulungen aussehen? Müssen das externe sein? Können das auch interne sein? Und wir haben uns da einfach zum Ziel genommen, so die wichtigsten Punkte, also was ist so ein Large Language Model überhaupt, wie funktioniert das, ein bisschen Prompting, aber auch natürlich die Limitationen. Also genau das, was eigentlich auch das Wichtige ist, was man weiß, was diese Tools auch nicht können, damit man eben auch wirklich diese Tools auch richtig und effizient auch verwenden kann.
Marco, du hast eine Zahl im Vorgespräch genannt, wie noch nicht sehr verbreitet, ich formuliere es jetzt einmal so, AI-Nutzung in Unternehmen bei uns ist. Vielleicht magst du da ein bisschen was dazu sagen.
Ja, sehr gerne. Das hat mich tatsächlich auch selber überrascht. Das war vor knapp 4 Wochen eine offizielle Umfrage von einem recht großen Beratungsunternehmen und die haben erhoben, dass derzeit in der EU knapp 13,5% der Unternehmen KI oder generative KI überhaupt im Einsatz haben. Und das hat mich tatsächlich extrem schockiert. Also ich hätte damit gerechnet, dass inzwischen die Zahl ein bisschen größer ist. Ich habe es auch gehofft, wenn ich ehrlich bin. Gerade wenn wir uns vor Augen führen, dass in den USA zum Beispiel zeitnah alle Schüler bereits pflichtmäßig künstliche Intelligenz in der Schule haben werden, ist das natürlich dementsprechend auch wieder ein Innovationsrückschritt für die Europäische Union.
Da möchte ich ganz kurz einhaken, weil Innovation unbestrittenermaßen extrem wichtig ist für jede Region. Es gibt ja so ein bisschen diesen Spruch, oder? Die Amerikaner erfinden es, die Europäer regulieren es und die Chinesen produzieren es. Wie seht ihr diesen AI-Act in der Europäischen Union grundsätzlich? Wird das etwas sein, das uns in der Innovation eher behindert oder vielleicht sogar befeuert? Was ist eure Meinung da dazu?
Ich denke, wenn man mal schaut, wie viele namenhafte KI-Unternehmen es in der EU gibt, dann kann man die recht einfach an einer Hand abzählen. Das ist schon mal das Erste, aber prinzipiell ist der AI-Act super wichtig, weil diese Technologien, die gehören auch reguliert. Es muss Spielregeln geben für jede Technologie am Ende vom Tag. Ich finde das Problem bei dem AI-Act ist einfach nur, dass diese digitale Transformation ein globales Thema ist. Und wenn wir in der EU die Einzigen sind, die nach diesen sehr wichtigen Spielregeln spielen, dann passiert genau das, was du sagst. Dann reguliert man sich wirklich in die Irrelevanz, weil es diese Regulatorien einfach in den USA oder in Asien einfach nicht gibt. Und dann kann man zwar sagen, hey, wir haben in Europa die sichersten und die konformsten Modelle, aber halt die niemand verwendet. Und das ist ein bisschen das Risiko, was ich sehe. Prinzipiell, ich finde AI Act super wichtig. Ich finde es super, dass die Unternehmen sich damit beschäftigen müssen, weil es eben auch so viele Vorteile gibt. Also wenn sich die Unternehmen damit beschäftigen und eben wirklich wissen, okay, wie nutzen meine Mitarbeitende diese Tools? Wie können sie auch dem ganzen Team zum Beispiel helfen? Weil es gibt ja etliche tolle Studien, die auch wirklich zeigen, dass die Arbeit mit generativer KI Verbesserungen bringt. Effizienteres Arbeiten, schnelleres Arbeiten, auch bessere Qualitäten zum Teil. Und gleichzeitig auch im Prinzip die gleichen Leistungen erzielt, wenn man als Individuum mit KI arbeitet, als wie wenn man im Team arbeiten würde. Ja, gibt es auch noch ein paar interessante Studien dazu. Und alleine das würde für mich als Unternehmer ja schon oder Unternehmerin ja sagen, okay, es ist wichtig, dass ich meine Mitarbeitenden in diesen Bereichen auch schule. Da finde ich schade, dass es dafür praktisch ein Gesetz geben muss. Aber dementsprechend finde der AI-Act eigentlich sehr wichtig, wenn man es jetzt mal mit dem ganzen Regulieren vorne weglässt. Aber alleine schon das, hey, Unternehmer und Unternehmerinnen, kümmert euch um dieses Thema, schult eure Mitarbeiter, zeigt, was funktioniert nicht, was ist, auf was muss man aufpassen. Von dem her finde ich eigentlich der AI-Act sehr gut.
Kann diese Schwammigkeit, die ihr vorher erwähnt habt, auch einen Vorteil darstellen, in dem Sinne, dass Unternehmen wirklich noch Freiheit haben, wie sie das konkret ausgestalten und es so ausgestalten können, dass genau diese Potenziale gehoben werden und ein Nutzen fürs Unternehmen entsteht?
Meiner Meinung nach absolut. Also das war auch, als Marco und ich auf Basis vom AI-Act miteinander geredet haben, so ein bisschen die Frage, weil was genau beinhaltet jetzt diese Schulung und wer genau sollte so eine Schulung überhaupt ausführen? Wir haben uns dann beide extern auf Vorträgen und auch natürlich online informiert und die Papers durchgelesen und haben dann auch nur gewisse Aspekte gefunden. Also es ist zum Beispiel definiert, dass man den grundsätzlichen Aufbau verstehen sollte, die Basics von generativer KI. Was uns beiden sehr wichtig ist, dass man auch ein wenig die technische Limitierung dahinter versteht um ein bisschen die Angst und den Respekt davor zu nehmen, den noch, ja, gerade sehr viele in Vorarlberg, muss ich sagen, zu haben scheinen. Ich bin halt der festen Überzeugung, wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt, was eben die Schulungspflicht dementsprechend auch ermöglicht, hat man auch die Chance, das Ganze besser zu verstehen, besser kennenzulernen und dem Ganzen auch, ja, ein bisschen Zauber und ein bisschen Angst wegzunehmen, ja.
Und zum hier noch ergänzen, das Schwammige kann Vorteile bringen, weil es bedeutet nicht immer, dass Externe kommen können, sondern was ich in den Workshops auch ganz oft erzähle, ist, dass man sich doch einfach im Team, intern im Team, so KI-Enthusiasten sucht, also Leute, und die gibt's immer, oder? Die gibt's in jedem Workshop, in kennst jedem. Du sicherlich, die einfach doch noch ein bisschen mehr Feuer haben, ein bisschen mehr Interesse, und ich finde, die sind Gold wert fürs Unternehmen, weil dann braucht man nicht immer die Externen, sondern man kann das Ganze auch intern nachher schulen, weil es ist eine neue Technologie, ja, sind wir mal ehrlich, vor knapp 3 Jahren hat noch niemand über ChatGPT und generative KI gesprochen, obwohl das Thema schon ein bisschen älter ist. Aber es ist noch neu und dementsprechend bin ich absolut bei dir. Diese Schwammigkeit kann da wirklich auch helfen, den Unternehmen die Flexibilität zu geben, genau das auch zu schulen, was sie auch am Ende vom Tag benötigen.
Ihr habt jetzt bei euren Ausführungen immer wieder mal den Begriff Angst verwendet im Zusammenhang mit Mitarbeitern in Unternehmen und Umgang mit KI. Die kann ja auf unterschiedliche Art und Weise begründet sein. Ja. Das eine kann sein, dass sie nicht wollen, dass der Vorgesetzte merkt, dass sie mit diesen Werkzeugen arbeiten, weil sie glauben, dass sie das vielleicht dann früher oder später überflüssig macht. Andere wiederum aus einem ganz anderen Ansatz heraus, dass sie sagen, wir wollen irgendwelche Unternehmensgeheimnisse über Fragen, die wir da in diesen Prompts drinnen haben, an die künstliche Intelligenz verraten. Wie seht ihr das aktuell? Was sind so die Rückmeldungen, die ihr bekommt, wie das in Unternehmen wirklich aussieht? Und welche positiven Perspektiven würdet ihr sehen, wie man mit dem besser umgehen könnte?
Also die Angst ist oftmals absolut begründet. Wir haben jetzt sicherlich zusammen in den letzten 3 Jahren über mehr als 1000 Teilnehmende gehabt. Und da kriegt man natürlich auch einiges mit. Und eben absolut, die Angst hat immer, oder die Skeptiker haben immer 2 Lager. Das eine Lager ist immer dieses, die Technologie, das ist so ein Blödsinn, das funktioniert alles nicht, das spuckt eh nur falsche Sachen heraus, das stimmt alles nicht. Das ist das Erste. Und ich finde auch gerade darum ist eben diese KI-Kompetenzen so wichtig, dass man auch sieht, okay, wo sind die Limitationen, aber dass man auch vielleicht mit ein bisschen, ich finde jetzt der Prompt Engineering ein zu hochgestochener Begriff, aber dass man sich doch einfach ein bisschen mit diesen Tools auskennt, zum auch wirklich wissen, also ich habe da immer diesen Ansatz Shit in, Shit out, also wenn ich nicht hundertprozentig weiß, wie ich was richtig oder besser eingebe, dann darf ich mir auch nicht die besten Antworten erwarten. Und darum sind KI-Kompetenzen einmal wichtig für diese Skeptiker und die anderen Skeptiker sind halt die und auch zu Recht, wo es ums Thema Daten geht. Kann ich Betriebsgeheimnisse hochladen? Wir hatten es vorhin im Gespräch über Förderungen. Kann ich Beförderanträge alle meine Betriebsgeheimnisse und alle meine Innovationen in diese Fördereinträge von ChatGPT schreiben lassen? Oder wie genau gehe ich eigentlich mit diesen Tools um? Und auch hier genau wieder kommen die KI-Kompetenzen ins Spiel. Was genau darf man und was darf man nicht? Und ich glaube, eine sehr wichtige Sache dazu sind diese KI-Richtlinien. Und ich glaube, Marco, da kannst du auch einiges dazu erzählen.
Sehr wichtiger Punkt, sehr gute Überleitung, war sogar tatsächlich bei einem meiner ersten Workshops, wo ich bei einem Unternehmen war, da hatte ich 25 Leute in einem Raum, das waren alles Mitarbeiter und der Geschäftsführer. Ich habe dann die Leute gefragt, wer bereits beruflich ChatGPT oder andere KI-Tools verwendet hat und es haben alle Personen aufgezeigt, außer der Geschäftsführer, hat mich selber eiskalt erwischt, muss ich zugeben, habe ich auch gesagt.
Der wusste wahrscheinlich nicht mal, dass seine Mitarbeitende alle KI nutzen.
Er war gleich erstaunt wie ich, hatte ich das Gefühl, hat sich umgedreht, wir mussten auch alle lachen. Im Nachgang muss ich sagen, war es dann tatsächlich etwas schockierend für mich, muss ich sagen, weil wenn es natürlich auch keine klaren Spielregeln für diesen Umgang gibt mit dieser neuen Technologie, dann schürt das natürlich zusätzlich Angst, wie Marco eben vorhin meinte, was darf ich überhaupt damit machen? Wenn das nicht geregelt ist vom Unternehmen aus, dann stehen mir ja auch alle Möglichkeiten mehr oder weniger offen. Deshalb eigentlich eine Empfehlung, die ich in jedem Workshop abgebe, ist die, dass man sich eben zusammensetzt und einfach mal an KI-Richtlinien arbeitet, um dort mal die Basics festzuhalten und den Mitarbeitern ja auch mal das Nutzen zu ermöglichen und mit Spielregeln klarzumachen, was sie dürfen und was nicht. Das Thema wurde bereits angesprochen, gerade was Betriebsinternas angeht oder das Teilen von kompletten Abläufen und unternehmensinternem Know-how, das sind alles Sachen, die natürlich recht zweifelhaft sind. Genauso wie Kundendaten oder sonstige persönliche, sensible Daten natürlich auch nichts in irgendeinem Cloud-Modell verloren haben. Und dementsprechend wäre das für mich so der erste Schritt, den sich jedes Unternehmen vielleicht überlegen sollte, da einfach mal die ersten Spielregeln aufzusetzen, weil eure Mitarbeiter werden bereits KI verwenden, auch wenn ihr das jetzt so nicht wisst.
Hier noch als Ergänzung, um unseren schönen Wirtschaftsstandort Vorarlberg ein bisschen zu rühmen. Es gibt eine tolle Vorlage auf der Wirtschaftskammerseite, die genau schon solche Vorlagen, also Vorlage definieren, wie können solche KI-Richtlinien aussehen. Und dann eben, wie du sagst, redet man im Unternehmen nochmal drüber, verfeinert diese Richtlinien. Aber da gibt es schon sehr gute Outlines, die man verwenden kann, wo wirklich nicht so viel Arbeit machen, um mal für alle im Unternehmen die gleichen Spielregeln zu erstellen.
Da sage ich vielen Dank für den Hinweis. Ich glaube, das ist eine gute Idee, dort einmal nachzusehen. Wie läuft denn klassischerweise bei euch so ein Training ab? Wie kann man sich das vorstellen? Ihr habt ja nicht wirklich einen ganz engen Branchenfokus, sondern seid eigentlich offen für Branchen aller Art, die da bei uns im Land relevant sind. Auch was die Unternehmensgrößen betrifft, gibt es natürlich diesen Fokus auf KMU, aber nicht nur. Ich habe vor dem Vorgespräch erfahren, dass ihr auch bei großen Unternehmen entsprechend engagiert seid und dass es teilweise gerade im Rahmen vom Digitalcampus auch runtergeht bis auf Einzelpersonen. Wie muss man sich so ein Training vorstellen?
Das finde ich ja auch das Schöne an dieser Technologie, dieses Hierarchie- und Altersübergreifende. Es ist vollkommen egal, ob ich einen Workshop mit 15-jährigen Schülern und Schülerinnen habe oder mit 70-jähriger Vorstand von einer Milliardenbank oder in unserem letzten Workshop der 86-jährige Pensionist. Das ist eben das Schöne an dieser Technologie, dass es eigentlich komplett egal ist, wer sie verwendet, weil jeder findet irgendwo für sein berufliches oder auch für sein alltägliches Leben irgendwo Berührungspunkte damit und Anwendungsmöglichkeiten damit. Und dementsprechend ist auch der Workshop so aufgebaut, dass am Anfang natürlich auch ein bisschen Theorie dabei ist. Das sagte der tolle Kurt Lewin schon, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Das startet man meistens mit ein bisschen einer Theorie. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Was ist generative künstliche Intelligenz? Es ist ja so ein weitläufiger Begriff und wir haben ja eigentlich mehr den Fokus auf generative KI. Der Marco auch noch auf lokale KI-Modelle, wo vielleicht später noch dazu kommst. Aber zuerst mal wirklich mal, okay, was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Was ist so ein bisschen die Geschichte davon? Und dann auch anhand der digitalen Transformation. Das ist jetzt nämlich mein Fachgebiet. Und die digitale Transformation, die lässt sich ausgezeichnet anhand der generativen KI aufzeigen. Und dann werden die Leute einfach mal ein bisschen durchgeführt, was sind denn so Eigenschaften, die die digitale Transformation mitbringt, wie zum Beispiel, dass sie unaufhaltbar ist, dass sie unumkehrbar ist. Also die digitale Transformation hat ein paar Eigenschaften und die lässt sich eben ganz schön anhand der generativen KI zeigen. Dann ist eben der Einstieg der theoretische Teil, dann sprechen wir über das Prompting auch, also dieses effiziente Prompting, also wie kommuniziert man richtig mit diesen Tools. Und dann haben wir natürlich auch, nachdem wir die Workshops gehen, so zwischen 4 bis 8 Stunden, je nachdem, was für ein Modell man wählt. Und dann, nachdem wir circa 3/4 davon gehypt haben, wie toll diese Technologie ist und was man alles damit machen kann, schauen wir uns die andere Seite von der Medaille an, wo wir wirklich über die Limitationen sprechen. Also was funktioniert noch nicht optimal? Wo muss man aufpassen? Was sind Halluzinationen? Wie beschäftigt man sich mit diesen? Wie kann man sie minimieren? Dieses kritische Denken, diese Fähigkeit, die immer noch sehr wichtig ist. Also wie schaut man sich auch den Output dieser Tools an? Und dann springen wir eigentlich direkt in die Praxis und den Teil, Marco, den lasse ich sonst ganz gerne dir erzählen, was man denn dort im coolsten Teil des Workshops auch wirklich machen.
Vorneweg oder theoretische Teil ist prinzipiell mit der Marco sehr unterhaltsam. Der Ablauf an sich ist bisher eigentlich so, dass meistens ich im Vorfeld mit dem Unternehmen ein kurzes Vorgespräch führe, um einfach mal erklärt zu erfahren, was macht das Unternehmen genau, also nicht, was ist die Branche, sondern was sind so erklärte Abläufe, was sind alltägliche Aufgaben, was sind Aufgaben, die die Mitarbeiter gar nicht so gern machen oder vielleicht gar nicht so gut können. Das sind dann die Geschichten, wo ich probiere, im Praxisteil noch anhand von speziellen Prompts oder einfach von direkt passenden Beispielen mit aufzuführen, sodass wir einfach den Eindruck kriegen, okay, die haben jetzt da verstanden, wo sie es verwenden können und haben nicht nur wieder einen Vortrag gekriegt, was das Zeug halt Tolles in der Theorie könnte. Das finde ich vom Ansatz her eigentlich ganz cool und auch das Feedback bis jetzt, muss ich sagen, ist toll, weil halt wirklich jeder was mitnehmen kann aus der ganzen Geschichte. Und ich finde, so macht so enorm viel Spaß.
Ja, und jetzt vorher noch die zwei Begriffe aufgebracht, generative KI versus lokale KI-Modelle. Marco, du hast laut deinem Kollegen Marco da eine besondere Kompetenz in dem Bereich. Magst du vielleicht da noch ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, kann ich gerne einen kurzen Ausflug dazu machen. Unterscheidet sich jetzt quasi nicht, also sind nicht zwei unterschiedliche Dinge, die generative KI und die lokale KI, sondern ganz banal in einfachen Worten erklärt, die meisten KI-Tools, die wir verwenden, so wie ChatGPT und Co., die beziehen ihre Rechenleistung alle direkt aus der Cloud oder aus dem Server vom jeweiligen Unternehmen. Bei diesem Beispiel ChatGPT versus OpenAI. Das heißt, alle unsere Suchanfragen, alle Daten, die wir eingeben, alle unsere Bilder, die wir hochladen, die werden auf einem fremden Server verarbeitet und wir bekommen dann das Ergebnis zurück, aber haben einfach unsere Daten geteilt. Und wenn wir da dann von sensiblen Daten sprechen, die persönlich sind, die kundenbezogen sind, die Betriebsinternas eben betreffen oder sonstige Sachen, dann ist meiner Meinung nach die Frage, ob man diese Sachen überhaupt mit anderen Anbietern, die ja auch sagen, dass sie diese Daten für Trainingszwecke verwenden, teilen soll. Dementsprechend bin ich ein großer Fan davon, Open-Source-Modelle zu nutzen, die man sich eben entweder auf aktuell noch etwas teurerer Hardware lokal installieren kann oder eben auch auf eigenen Cloud-Instanzen innerhalb von einem Hetzner-Server oder einem Microsoft Azure Network oder sowas installieren kann. Und damit hat man dann natürlich auch die volle Kontrolle über seine Daten. Das heißt, man kann zum einen bewusster damit arbeiten, man kann mehr damit arbeiten und man hat ganz neue Möglichkeiten, um eben damit zu arbeiten. Und das ist ein großer Teil eigentlich meiner Workshops und mir ist es recht wichtig, den Unternehmen zu sagen, was mit den Daten passiert, die sie bei Modellen eingeben und dass es eben auch Möglichkeiten gibt, diese Daten bei sich zu behalten, ohne auf generative KI verzichten zu müssen.
Hier vielleicht einfach noch als Ergänzung, weil ich so ein super toller Merksatz finde. Es gibt keine Cloud, sondern nur den Rechner von jemand anderem. Und ich finde, das ist so passend, wenn man eben über lokale Modelle spricht, weil man eben ganz viele dieser Limitationen, die eben diese Cloud-Modelle haben, doch entgegenwirken kann. Klar, noch mit ein bisschen Workarounds und die Modelle sind nicht ganz so leistungsstark, aber da gibt es doch ein paar tolle Ansätze, wie man das machen kann.
Toller Merksatz, werde ich mir auch merken. Marco, im Vorgespräch ist der sehr spannende Begriff Secret Cyborgs gefallen. Könnt ihr uns dann ein bisschen mehr dazu erzählen?
Secret Cyborgs ist ein Begriff von Ethan Mollick, allgemein jemand, den ich sehr ans Herz legen kann für alle, die sich für die Welt der generativen KI interessieren. Hat ein super tolles Buch geschrieben, das jetzt, ich glaube, vor 2 Wochen auch auf Deutsch erhältlich ist. Ist allgemein eine super Person, zum sich mal anschauen, Ethan Mollick. Und der hat eben diesen Begriff Secret Cyborgs geprägt. Und was er damit meint, ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass viele Mitarbeiter natürlich auch aus Angst oder aus Unsicherheit oder auch aus fehlender Regulierungen vom Unternehmen selbst diese Tools verwenden, und zwar ohne, dass sie das mitteilen. Also, dass sie dann, sei es so banale Dinge wie E-Mails, aber auch ganze Workflows, ganze Prozesse mit generativer KI machen, dies aber verheimlichen. Und das finde ich super schade. Das finde ich super schade aus dem Grund, weil es oft wird natürlich verheimlicht, weil man vielleicht Angst hat. Was passiert mit meinem Job, wenn der Chef draufkommt, dass 90% meiner Arbeit KI mittlerweile machen kann? Und auf der anderen Seite passiert es aber, glaube ich, weil eben diese Kommunikation vom Unternehmen auch fehlt. Also wie kann man es auch verwenden? Und wie vorhin schon erwähnt, es gibt so viele Vorteile damit. Und ich glaube, jeder im Team könnte immer davon profitieren, wenn man diese Tools sinngemäß nutzt, also auch mit den richtigen Sicherheitsmaßnahmen. Aber es gibt einfach viele Vorteile. Und ich persönlich sage es jedem Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, die bei mir im Workshop sind, ermöglicht es eine freie Nutzung, ermöglicht es Spielregeln, ermöglicht es Richtlinien, aber ermöglicht auch eine freie Nutzung. Gibt sogar Bonus, es gibt Extras, wenn Personen irgendwelche spezielle Prompts oder Use Cases mit ChatGPT und Co. finden, die wirklich dem ganzen Unternehmen Zeit sparen können, die wirklich Effizienz ermöglichen können. Speziell bei kleinen Unternehmen, das ist nämlich etwas, was ich bei großen Unternehmen oft sehe, ist, dass die Produktivitätssteigerung von einer Person bedeutet nicht gleich eine Produktivitätssteigerung fürs ganze Unternehmen. Aber bei kleinen Unternehmen, 20 bis 50 Personen, wenn da 20 Personen effizient arbeiten mit KI, dann spürt das ganze Unternehmen. Und darum finde ich es eben so wichtig, dass man sich keine Secret Cyborgs züchtet, sondern dass man diese KI-Nutzung auch wirklich öffentlich macht, transparent macht und auch so, dass Team- und bereichsübergreifend jeder davon profitieren kann. Und sei das mit speziellen Prompts oder sei das spezielle Use Cases, ich finde, solche Dinge gehören im Unternehmen geteilt.
Ja, voll spannender Ansatz. Eigentlich super tolle Idee. Gerade wenn, wie du sagst, die Effizienz vom Unternehmen gesteigert wird, dann ist es prinzipiell meiner Meinung nach auch bonusfähig. Was mir extrem auffällt und weißt du, ob du das decken kannst bei deinen Workshops, es ist immer wieder so, dass ich das Gefühl habe, sie machen es einfach nicht. Es sind so viele Leute interessiert und werden irgendwie auch während dem Workshop immer neugieriger und sie sind fasziniert dann teilweise. aber sie machen es nicht. Das ist irgendwas, was mich, keine Ahnung, doch ein bisschen beschäftigt und wundert, warum die Leute da nicht einfach noch mehr Eigeninteresse entwickeln, nicht neugieriger sind, was quasi noch alles möglich ist mit dem Tool. Und was wir da ganz gerne immer wieder sagen ist, macht einfach. Fangt an, das Ding zu nutzen, probiert euch mal mit Prompts aus, versucht mal verschiedene Aufgaben damit zu erledigen. Es gibt auch unzählige Erklärvideos online zu unterschiedlichen Themen. Also man kann sich inzwischen auch selbstständig sehr gut mit der Materie beschäftigen. Und ich glaube, das Wichtigste ist es einfach zu tun. Und man wird merken, Schritt für Schritt, mit jedem Prompt wird die Bedienung leichter, die Ergebnisse werden besser, das Verständnis wird ein bisschen größer und das ganze Team kann davon profitieren.
In Ergänzung, wieso die Leute vielleicht nicht immer die Interesse, würde ich gar nicht sagen, sondern ich finde einfach das Thema, auch hier wieder digitale Transformation, eine Eigenschaft davon, es ist unglaublich schnell. Und ich glaube, ich unterrichte jetzt schon ein bisschen länger in der digitalen Welt, aber ich habe noch kein einziges Thema oder kein einziges Technologie gesehen, die sich so rasant und so schnell entwickelt, dass man wahrscheinlich den Podcast in 6 Monaten nochmal führen könnte und die Grundlage wäre andere, weil sich das Thema einfach so, so rasant und schnell entwickelt. Und ich glaube, da kommen dann doch die Expertise von außen wieder ins Spiel, weil die können helfen. Die Experten oder die Profis, die haben sich halt einfach schon ein bisschen länger damit befasst und die können vielleicht den Einstieg erleichtern, weil eben schon ein bisschen die Information gesammelt und gefiltert worden ist, die es eben diesen Einstieg erleichtert.
Ja, absolut, da bin ich voll bei dir. Ich habe sogar letztens mal bei einem Workshop recht junge Gruppe gehabt. Das waren, glaube ich, 15 Personen, die alle so Daumen mal Pi 25 bis 30 waren. Dann habe ich in die Runde gefragt, wer eben bereits KI nutzt und da waren es dann extrem wenige. Hat mich überrascht, weil eben die Zielgruppe prinzipiell eigentlich affin ist für das ganze Thema. Ich habe dann auch proaktiv gefragt bei einzelnen Personen, wieso sie sich bisher noch gar nicht damit beschäftigt haben. Und eine sehr spannende Antwort fand ich von einer Dame, die in einem Büro arbeitet, die Aussage, dass sie gesagt hat, sie weiß nicht, wo sie beginnen soll. Also alles, was sie online findet, ist das Neueste und Beste und alles kann alles und die Informationsflut ist so groß, dass man nicht weiß, wo man starten soll mit dem Thema. Und dementsprechend wird sich's, wie der Marco auch schon gesagt hat vorhin, vielleicht empfehlen, auch intern im Unternehmen mal nachzuschauen, gibt es irgendjemand, der sich damit beschäftigt? Vielleicht habe ich ja sogar jemanden mit Know-how bei mir im Unternehmen und der kennt dann ja sogar auch noch mein Unternehmen zusätzlich. Also da gibt es viele Möglichkeiten, da einen sinnvollen Start zu finden oder man kann sich dann natürlich auch extern Know-how ins Unternehmen holen.
Es gäbe ja noch so viel zu diesem sehr breiten Thema künstliche Intelligenz zu sagen. Vielleicht können wir das tatsächlich einmal zu einem späteren Zeitpunkt in einem weiteren Podcast machen. Für heute wäre es das soweit wieder gewesen. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei beiden Markus bedanken. War ein Spaß, diese Aufzeichnung. War sehr interessant, mit euch durch diese Themen durchzugehen und auch von eurem Wissen etwas zu lernen. Ich sage nochmal Danke und ich freue mich auf ein nächstes Mal.
Vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Hoffentlich bis bald wieder. Macht's gut.
Gefördert im Rahmen des FFG-Programms Digital Innovation Hubs in Österreich vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.